Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Willkommen zur ersten Podcast-Folge des Forums Trinkwasser e.V. Mein Name ist Marcel Pannes, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift DVGW Energie-Wasserpraxis. Und mit dieser ersten Folge eröffnen wir unsere Reihe 10 Fragen an, in der wir uns mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis über ein Gut unterhalten, das wir alle benötigen und das sogar nahezu überall in Deutschland zur Verfügung, aber ganz selten im Rampenlicht steht. Was ist gemeint? Natürlich unser Trinkwasser. Den Anfang macht Dr. Lars Libuda, Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Paderborn. Hallo und herzlich willkommen, Herr Libuda.
Hallo, Herr Pannes.
Herr Libuda, ehe wir kurz über Ihren Werdegang sprechen und dann auch ins Thema Trinkwasser eintauchen, gestatten Sie mir eine Frage, die mir im Zusammenhang mit Ihrem Namen gleich in den Sinn kam. Ich meine die Assoziation mit einem bekannten Vertreter gleichen Namens einer anderen Profession, nämlich mit Reinhard Stan Libuda, der in den 60er und 70er Jahren bei Schalke 04 und Borussia Dortmund fußballerisch erfolgreich war. Besteht da vielleicht ein irgendwie geartetes Verwandtschaftsverhältnis?
Ja, tatsächlich, das ist so. Das ist der Cousin meines Vaters gewesen, aber leider ist es so, dass das fußballerische Vermögen offensichtlich nicht mit den Genen vererbt wird. Es hat sich nicht auf mich übertragen. Aber was ganz lustig ist, ist, dass ich ja sowohl in Dortmund gearbeitet habe, lange Jahre, als auch in Gelsenkirchen Studien durchgeführt habe. Und als ich die Adresse unserer Schule, an der wir unsere Studie durchgeführt haben, ins Navigationssystem eingegeben haben, war direkt nebenan der Stanley-Buda-Weg. Das ist ein bisschen überraschend, seinen eigenen Namen im Navigationssystem zu finden.
Dann darf ich davon ausgehen, dass Sie dann Ihr Ziel auch gefunden haben.
Ja, genau. Wir sind dann letztendlich gut angekommen, ja.
Sehr gut. Okay, sehr schön. Ja, dann widmen wir uns doch Ihrer Profession. Sie haben Ökotrophologie in Bonn studiert und waren dann lange Jahre am Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund, unter anderem als Studienleiter im Bereich Ernährung und Kognition.
Genau.
Von 2016 bis 2021 hatten Sie die Juniorprofessur Prävention und Therapie psychischer Störungen des Kindes- und Jugendalters durch Ernährung der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LVR-Klinikum Essen beziehungsweise an der Universität Duisburg-Essen inne und sind nun seit Beginn dieses Jahres Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Paderborn. Alles richtig soweit?
Alles richtig zusammengefasst, hervorragend, genau. Ja, das hört sich prima nach einem sehr stringenten Lebensweg an und ich bin froh, dass sich das so tatsächlich so ergeben hat, sagen wir mal so. Denn das konnte man nicht immer grundsätzlich so steuern, sagen wir mal so.
Ja. Nun haben Sie auch meines Wissens für das Forum Trinkwasser damals an einer Trinkfit-Studie mitgearbeitet, richtig?
Genau. Das war im Grunde genommen so der Start in mein wissenschaftliches Arbeitsleben. Als ich nach Dortmund gekommen bin zum Forschungsinstitut für Kinderernährung, war halt Thema meiner Doktorarbeit das Trinkverhalten von Kindern, wie sich zum Beispiel der Verzehr von Softdrinks oder von Erfrischungsgetränken auf die Gesundheit und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Und in diesem Rahmen haben wir eine Studie durchgeführt in Dortmund und in Essen an Grundschulen. Und an diesen Grundschulen haben wir einmal Unterricht zum Thema Trinkverhalten, richtiges Trinken durchgeführt und hier im Vordergrund gestellt, dass man viel Wasser trinken sollte. Und gleichzeitig haben wir da leitungsgebundene Trinkwasserspender aufgebaut. Das heißt, das waren Automaten, an denen die Kinder sich selber das Wasser holen konnten. Das wurde dann gekühlt und gesprudelt und die Kinder fanden das toll und haben tatsächlich auch mehr getrunken.
Ja, wunderbar. Auf die Details zu den Aspekten gehen wir dann gleich im Laufe des Gesprächs auch noch weiter ein.
Ja.
Ich möchte Sie aber zunächst einmal fragen, was derzeit Ihre Forschungsschwerpunkte sind. Womit beschäftigen Sie sich aktuell in Paderborn?
Also ich habe ja ganz frisch gestartet. Das heißt, meine Forschung beginnt jetzt auch gerade erst. Unsere Themen sind, dass wir untersuchen, welche Auswirkungen die Zufuhr von Nährstoffen wie Vitamin D beispielsweise auf die psychische Gesundheit hat. Wir haben uns das Thema Depressionen genauer angeschaut, haben schon in Essen da Studien zu durchgeführt und da möchte ich gerne dran anknüpfen. Man kann allgemein sagen, dass meine Forschungsschwerpunkte so ausgelegt sind, dass ich mir den Einfluss der Ernährung einzelner Nährstoffe, aber auch von Lebensmitteln und ganzen Lebensmittelmustern auf die geistige und körperliche Entwicklung anschaue, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen und jetzt in Paderborn auch zukünftig verstärkt werde ich mich um junge Erwachsene auch kümmern, weil wir ja vor Ort nun mal an der Universität dann ein hervorragendes Studienkollektiv haben, denn unsere Studierenden, die sind sehr interessiert am Thema Forschung und nehmen gerne an solchen Studien teil.
Mhm. Nun haben Sie aber auch eine Studie durchgeführt, die sich mit dem Ernährungsverhalten während der Corona-Pandemie auseinandergesetzt hat, richtig?
Das ist komplett richtig. Das haben wir noch in Essen begonnen. Das war eine Bevölkerungsbefragung, die wir durchgeführt haben. Und während des ersten Lockdowns, weil wir die Vermutung hatten, dass diese ganzen Begleitumstände, das war ja nun mal eine neue Erfahrung, dass das Auswirkungen hat auch auf die psychische Belastung, sage ich mal, in der Allgemeinbevölkerung. Deswegen haben wir diese Befragung durchgeführt und halt auch gefragt, ob sowas wie Bevorratung, selber kochen und sowas zugenommen hat und auch, welche konkreten Veränderungen sich im Verzehr einzelner Lebensmittelgruppen ergeben haben.
Ja, ich würde vermuten, dass sich ein durchaus wahrnehmbarer Teil der Menschen vor allem zu Lockdown-Zeiten möglicherweise schlechter ernährt hat als im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Kann man das so sagen?
Das würde ich noch nicht mal grundsätzlich so unterscheiden. Es waren drei Gruppen, die wir beobachtet haben, wenn man das ganz grob fasst. In einer Gruppe hat sich gar nicht so viel getan. Da gab es also insgesamt schon ein bisschen mehr Vorratshaltung. Es wurde mehr gekocht. Das hat mehr als die Hälfte unseres Kollektivs angegeben. Aber was ja auch vielleicht damit zusammenhängt, dass eben die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Die Kantinen haben zum Teil geschlossen gehabt, deswegen musste man eben notdürftig mehr kochen. Aber in einer Gruppe, da hat sich gar nicht so viel getan. Da hat sich ansonsten nicht viel geändert. Und dann gab es zwei andere Gruppen. Eine Gruppe, die mehr aus emotionalen Gründen das Essverhalten geändert hat, also sich auch öfter belohnt hat, auch ein bisschen mehr insgesamt an Süßigkeiten verzehrt hat, an Gebäck beispielsweise und tatsächlich auch mehr Alkohol getrunken hat. Also da eher ungesund, da haben Sie recht. Aber ein zweiter Teil oder der letzte Teil sozusagen unseres Studienkollektivs, da gab es eher Entwicklungen, dass sie sich gesundheitlich orientiert, sage ich mal so, ernährt haben. Also häufiger beispielsweise Obst und Gemüse verzehrt haben und auf Ungesundes verzichtet haben und insgesamt auch angegeben haben, weniger zu essen.
Ja, sehr spannend. Das Stichwort gesundheitlich ernähren möchte ich aufgreifen und dann auch direkt vielleicht mal zum Aspekt des Trinkverhaltens kommen. Nun aber in Bezug auf Wasser und weniger auf Alkohol. Die landläufige Faustregel besagt ja, dass man täglich 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Mhm. Nun gibt es große, kleine, dünne und auch vielleicht auch nicht so ganz so dünne Menschen. Gilt also die 2-Liter-Regel, ich nenne sie mal so, pauschal für uns alle?
Das ist ja erstmal nur ein Richtwert. Es gibt große Schwankungen tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben. Das ist auch abhängig von der Temperatur, von der körperlichen Aktivität. Deswegen ist das ein Orientierungswert, der uns eine Größenordnung wiedergeben soll, damit wir ausreichend mit Flüssigkeit versorgt sind. Tatsächlich, wenn wir zum Beispiel uns die Veränderungen angucken, die wir in der Corona-Studie, die wir gerade angesprochen haben, anschauen, dann sieht man aber auch, dass auch da zum Beispiel der Verzehr von einzelnen Lebensmittelgruppen und einzelnen Getränkegruppen auch relativ konstant geblieben ist. Und was interessant war, dass eben da der Verzehr auch an Wasser sogar zugenommen hat, leicht zugenommen hat. Und gerade in dieser Gruppe, die sich gesundheitsorientiert ernährt hat, da ist das sogar noch stärker angestiegen. Wir sind froh, dass wir diese Studie durchführen konnten mit Hilfe und Unterstützung der Stiftung Universitätsmedizin in Essen. Und das hat uns interessante Ergebnisse gebracht. Inwiefern jetzt alle gut mit Flüssigkeit versorgt sind, das kann uns diese Studie so erstmal nicht zeigen. Es gibt Andeutung aus der nationalen Verzehrsstudie 2, da sind die Verzehrsdaten sogar sehr nah an diesen Empfehlungen. Also 1,5 Liter sollen ja allein über die Getränke kommen. Und wenn man sich da die Daten anschaut, dann gibt es Angaben, dass im Schnitt die Zufuhr sogar über 2 Liter, fast 2,5 Liter bei den Männern sein soll. Und die Frauen trinken mehr als 2 Liter. Das wird so angegeben. So sind erstmal für mich erstaunlich hohe Werte, damit habe ich nicht gerechnet. Wenn man dann nochmal im Detail schaut, dann kommt natürlich auch ein Teil über Alkohol und das ist schon durchaus problematisch, das muss man sagen.
Okay. Eine Flüssigkeitsaufnahme geschieht ja auch schon, während wir feste Nahrung zu uns nehmen, also beispielsweise genau. Obst oder Gemüse essen oder auch sogar ein Brötchen zu uns nehmen. Warum sollte man trotzdem in jedem Fall 1,5 bis 2 Liter Wasser zu sich nehmen? Und in diesem Zusammenhang auch interessant, sollten wir morgens eigentlich mehr trinken als abends oder ist der Zeitpunkt eigentlich egal?
Man sollte über den Tag verteilt trinken. Also Sie haben recht, auch über feste Nahrung und auch über die Verstoffwechslung von Nährstoffen führen wir dem Körper Flüssigkeit zu. Das geht alles in die Flüssigkeitsbilanz ein. Das sind wichtige Faktoren, aber der größte Faktor für die Flüssigkeitsversorgung, das ist die Getränkezufuhr. Und wenn man gut versorgt ist mit Flüssigkeit, mit Getränken, dann kann man sagen, dass so die Urinmenge der der Getränkezufuhr entspricht und dementsprechend der Körper auch gut versorgt wird mit ausreichend Flüssigkeit, die wir dann auch brauchen, um über den Urin Stoffwechselendprodukte auszuscheiden. Und dementsprechend ist eine konstante Versorgung notwendig und deswegen kann man nicht sagen, man soll morgens mehr trinken. Man kann sich nicht sozusagen einen Wasserspeicher antrinken, wenn ich morgens dann gut getrunken habe, dass man daraus schlussfolgern kann, dass es am Rest des Tages nicht mehr so wichtig ist.
Okay, also beim Stichwort Wasserspeicher würde ich dann sagen, der Mensch ist kein Kamel, er muss ständig Flüssigkeit zu sich nehmen.
Ja, okay.
Okay, nun ist ja nicht nur die Trinkquantität sehr wichtig, also die Menge, die wir aufnehmen, sondern auch die Qualität, also die Frage, was wir denn so in uns reinschütten. Noch längst nicht jeder deckt seinen Flüssigkeitsbedarf ausschließlich mit Trinkwasser. Viele greifen beispielsweise zu Softdrinks, Säften oder den bekannten Kaffee. Inwieweit sind solche Getränke in Anführungsstrichen problematisch?
Naja, problematisch sind zum Beispiel eben die Softdrinks, weil sie einen großen Anteil eben auch an Zucker mitbringen, die nicht nur aus Flüssigkeit bestehen. Also Wasser ist der optimale Durstlöscher, weil er eben zu 100% aus Flüssigkeit besteht. Wenn wir uns einen Softdrink angucken, hat er klassischerweise sowas um die 10 Gramm Zucker. Und man hat über verschiedene Studien untersucht, wie die Auswirkungen auf die Gesundheit sind. Und man weiß inzwischen, wenn man sich die wissenschaftliche Evidenz, also die Beweiskraft insgesamt anschaut, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Verzehr zuckergesüßter Getränke und dem Körpergewicht, also auch dem Risiko für Adipositas, also Fettleibigkeit, und auch der Zusammenhang mit Typ 2 Diabetes mellitus ist relativ gesichert. Man spricht da von einer wahrscheinlichen wissenschaftlichen Evidenz. Also das scheint schon mit Körpergewicht und den gesundheitlichen Auswirkungen eines erhöhten Körpergewichts zusammenzuhängen. Das ist das Problem dahinter.
Es sollte also, wenn möglich, immer Wasser sein. Nun ist es ja so, dass Kinder sich sehr schnell an zuckerhaltige Flüssigkeiten gewöhnen. Wie früh aus Ihrer Sicht sollte man Kinder an das Trinken von Wasser heranführen?
Also ganz ehrlich, ich habe 2 kleine Kinder. Wir haben das direkt gemacht. Also mit der Einführung der Beikost, vielmehr wenn alle 3 Breie, die man in diesem Schema vorgesehen hat, eingeführt sind, dann sollte man eben auch ein Getränk zusätzlich anbieten. Und bei uns war das Getränk der Wahl Wasser. Und dann gewöhnen die Kinder sich erst gar nicht an diesen Süßgeschmack. Also unsere Kinder trinken relativ selten irgendwie Saft oder sowas, Softdrinks gar nicht. Und ich denke, das ist tatsächlich erstmal das Beste, was man machen kann. Sie haben vorhin die Trinkwitz-Studie angesprochen. Da haben wir versucht, im Grundschulalter das Getränkeverhalten oder das Trinkverhalten positiv zu beeinflussen. Und auch da hat es ja geklappt. Also im Schnitt haben die Kinder pro Tag dann ein Glas Wasser mehr getrunken. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass wir nicht so effektiv waren. Also wir haben die Softdrinks und die Säfte nicht komplett verdrängen können. Da hat sich wenig getan. Also die Kinder haben eher ein Glas mehr getrunken, aber nicht von der Getränkezusammensetzung sich großartig verbessert. Was vielleicht für Sie ganz interessant ist, trotzdem nach einem Jahr unserer Studie haben wir beobachtet, dass das Risiko für Adipositas in der Gruppe, die Trinkwasserspender bekommen hat, im Vergleich zu der Kontrollgruppe, wo wir eben diese Trinkwasserspender nicht aufgestellt haben, dass da das Risiko für Adipositas reduziert war.
Neben den von Ihnen erwähnten positiven Einflüssen auf den Körper hat die Flüssigkeitsaufnahme aber auch spürbaren Einfluss auf unsere Hirnleistung. Forscher der Arizona State University in den USA, die den menschlichen Wasserhaushalt untersucht haben, vertreten zum Beispiel die These, dass Flüssigkeitsmangel das Denken einschränkt und in extremen Fällen sogar auch das Leben verkürzt. Wie bewerten Sie diese Aussagen?
Das ist eine Diskussion, die schon lange quasi in der wissenschaftlichen Welt ja auch zum Teil kontrovers diskutiert wird. Man geht davon aus, dass ab einem Flüssigkeitsverlust von etwa 2% des Körpergewichts es zu Einschränkungen der geistigen und auch der körperlichen Leistungen kommt. Ob diese Grenze immer so stark zu sehen ist und wie die Studienlage insgesamt zu bewerten ist, das wird, wie gesagt, kontrovers diskutiert. Aber zuletzt gab es eine zusammenfassende Bewertung in einer Meta-Analyse, so nennen wir das, die gesamte Studienlage zusammenfasst. Und die hat tatsächlich beobachtet, dass es zum Beispiel mit den höheren kognitiven Funktionen, mit den höheren Denkfunktionen offensichtlich Zusammenhänge gibt. Also dass man bei einem Wasserverlust tatsächlich eine Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit hat.
Das heißt, mit unserem Trinkverhalten haben wir also nicht nur Einfluss auf unseren Stoffwechsel, sondern auch auf unsere Hirnleistung und generell auf unser gesamtes Wohlbefinden.
Genau, richtig. Das ist die Idee dahinter. Der Hintergrund ist, dass unsere Nährstoffversorgung über das Blut gewährleistet wird und dass, wenn wir einen Flüssigkeitsmangel haben, es sozusagen zu einer Eindickung des Blutes kommt, wenn es im Extremfall über einen längeren Zeitraum besteht, dann kann es zu einer Einschränkung der Nährstoffversorgung kommen, Einschränkung der Sauerstoffversorgung oder sagen wir mal eine suboptimale Versorgung. Stoffwechselendprodukte können eingeschränkt ausgeschieden werden. Das sind so Auswirkungen, wenn ich einen wirklichen Wassermangel habe. Und dementsprechend kann es dann in der Theorie auch dazu beitragen, dass wir Einschränkungen in der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit haben.
Nun liest man häufig, dass gesundes Trinkverhalten das A und O sei. Aber, Herr Libuda, was heißt das überhaupt, gesundes Trinkverhalten?
Ja, das sind die Aspekte, die wir gerade besprochen haben. Also ein gesundes Trinkverhalten betrifft zum einen die Menge, also dass ich eine ausreichende Versorgung habe. Bei Gesunden ist da das Durstgefühl eigentlich ein ganz guter Indikator, der mir anzeigt, wenn eben Durst entsteht, dann scheint ein Flüssigkeitsdefizit vorzuliegen und dann sollte getrunken werden. Das ist das eine, also ausreichend zu trinken und da vielleicht auch Rituale einzubauen, damit man eben auf die ausreichende Flüssigkeitsversorgung kommt. Aber man sollte eben auch die Getränkequalität berücksichtigen. Also wir sollten Flüssigkeit in erster Linie über energiefreie Getränke aufnehmen, also Wasser, zum Beispiel Leitungswasser oder Mineralwasser. Tees gehen auch, wenn sie ungesüßt sind, genauso wie Kaffee auch in die Flüssigkeitsbilanz mit eingeht. Man sollte eben auf zuckerhaltige Getränke verzichten oder die nur eingeschränkt verzehren, sagen wir mal so, zum Beispiel maximal ein Glas Saft pro Tag. Und man sollte natürlich den Verzehr von alkoholischen Getränken einschränken.
Wunderbar, jetzt haben Sie uns gerade schon ganz viele Empfehlungen mit auf den Weg gegeben. Ich möchte Sie zum Abschluss aber trotzdem nicht entlassen, ohne Ihnen noch ganz kurz drei Tipps zum vernünftigen Trinken zu entlocken. Welche Ratschläge haben Sie für uns?
Auf drei Tipps runterzubrechen ist natürlich gar nicht ganz so einfach. Also wenn ich die wichtigsten Tipps zusammenfassen möchte, ist also am besten, man sollte ja regelmäßig trinken, wie wir es gerade schon gesagt haben, über den Tag verteilt. Da bietet es sich an, zu jeder der Hauptmahlzeiten beispielsweise ein Glas zu trinken und dann eben ein Glas Wasser zu trinken. Ich selber habe so ein Ritual entwickelt. Ich habe mir eine Karaffe hingestellt neben meinen Schreibtisch und während der Arbeit, auch im Homeoffice, sehe ich immer zu, dass ich mindestens diese Karaffe nebenbei leere über den Tag, über den Arbeitstag gesehen. Das ist dann ein Liter, das ist schon ein nennenswerter Beitrag. Hört dann noch nicht auf mit der Flüssigkeitsversorgung, aber wenn wir dann noch zusätzlich die drei Hauptmahlzeiten mit einem Glas sehen, dann ist man schon im ganz guten Bereich. Zweiter Tipp ist, trinken Sie wirklich primär Wasser. Ob das jetzt Leitungswasser ist oder Mineralwasser ist, das bleibt Ihnen überlassen. Aber man kann sagen, dass auch in Leitungswasser alle Stoffe enthalten sind, die wir brauchen, nämlich Wasser. Denn Mineralstoffe aus Flüssigkeit brauchen wir nicht unbedingt. Bei einer ausgewogenen Ernährung wird das über die festen Lebensmittel geliefert. Und mein dritter Tipp ist, das ist eine spezielle Gruppe, das sind die Sportler. Gerade Freizeitsportler sind häufig der Meinung, dass man spezielle Sportgetränke braucht bei sportlicher Belastung, wenn man zum Beispiel joggen geht. Das ist erstmal ist zusätzliche Flüssigkeit erst notwendig, wenn man Sport macht, der über eine Stunde hinausgeht. Das sagt man so als Orientierungswert. Und gerade für Freizeitsportler ist es nicht wichtig, Sportgetränke zu sich zu nehmen. Die haben in der Regel doch deutliche Gehalte an Glucose, an Kohlenhydraten. Und das ist dann eher kontraproduktiv, denn ich möchte ja was für mein Körpergewicht auch tun. Und wenn ich dann zusätzliche Energie liefere, ist das für einen Freizeitsportler nicht so sinnvoll. Für einen ambitionierten Breitensportler ist das dann wieder ein bisschen was anderes oder natürlich für Leistungssportler, die brauchen, um ihre körperliche Leistungsfähigkeit am Optimum zu halten und lange trainieren zu können, dann diese Sportgetränke. Sonst ist das nicht nötig und wenn überhaupt, könnte man darüber nachdenken, dann eine selbstgemachte Fruchtsaftschorle zu sich zu nehmen.
Ja, wunderbar. Wir haben also gelernt, wir Menschen sind keine Kamele, wir benötigen die tägliche Wasserzufuhr. Wir sind vielmehr wie eine Gurke, weil wir so 65-70% aus Wasser bestehen und unser gesamter Stoffwechsel funktioniert nur mit Wasser und gute Lern- und Denkleistungen können auch nur dann erbracht werden, wenn wir uns ausreichend mit Flüssigkeit versorgen. Das heißt, mit Wasser laufen Körper und Geist wie geschmiert.
Gut zusammengefasst, genau so könnte man das unterschreiben.
Sehr schön. Dann, Herr Professor Libuda, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre heutige Expertise.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr zum Thema Trinkwasser in Erfahrung bringen wollen, dann schauen Sie gerne auf der Webseite des Forums Trinkwasser vorbei. Zu finden unter www.forum-trinkwasser.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.